ARD.
Die Akten legen in der Tat nahe, dass öffentliche Mittel auf Druck von CDU-Abgeordneten zu mehr oder minder rein parteipolitischen Zwecken vergeben worden sind.
Ich stehe für Transparenz. Wenn hier formale Fehler tatsächlich passiert sind, werden wir sie korrigieren.
Es ist Winter, viele drängt zum Skifahren in die Berge. Wir waren auch in den Bergen, allerdings in den Aktenbergen. Um die Spreepolitik mal gleich mit einem verunglückten Bild zu beginnen. Es geht um gut und gerne 15.000 Seiten Aktenmaterial zur Fördermittelaffäre in der Berliner Kulturverwaltung. Diesen Aktenberg, den hat meine Kollegin Sabine Müller in den vergangenen Wochen erklommen oder besser durchgewühlt. Und wie man sowas macht und was sie dabei erlebt hat, darüber sprechen wir in dieser Ausgabe der Spreepolitik. Vorher erkundigen wir uns aber noch, wie es gerade in Brandenburg steht in Sachen Koalitionsbildung. Zu all dem sagt herzlich willkommen Thorsten Gabriel. Also, beginnen wir in Potsdam und holen uns unser wöchentliches Update. Wie steht's um die voraussichtlich künftige Koalition von SPD und CDU dort? Amelie Ernst aus der rbb-Landespolitikredaktion in Potsdam. Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Thorsten.
Also kurz, was bisher geschah? Brandenburg steckt landespolitisch in der Übergangsphase. Die aktuelle Regierung ist quasi zerbrochen, hat keine Mehrheit mehr. Die SPD will jetzt gemeinsam mit der CDU weiter regieren. Diese Woche haben die richtigen Koalitionsgespräche begonnen. Ja, wie läuft's, Amelie?
Ich würde mal sagen, es läuft und zwar sehr geräuschlos im Moment. Das heißt, wir wissen, dass sich die Arbeitsgruppen von SPD und CDU regelmäßig treffen, meist hier in Potsdam offensichtlich. Und wir wissen, man versucht sich irgendwie näher zu kommen, inhaltlich, menschlich natürlich auch. Aber viel mehr wissen wir auch nicht. Also SPD und CDU haben vereinbart, wir sagen nichts zwischendurch, keine Wasserstände, irgendwas, wo es hakt oder so. Mal gucken, ob sie das durchhalten. Aber bisher die erste Woche haben sie geschafft.
Du sagst, in vielen Bereichen ist man sich ja auch relativ nah. Wir wissen es von der Wirtschaftspolitik, Infrastruktur, Justiz. Gibt einen Unterschied, über den man reden wird, der ist auch schon öffentlich geworden. Das ist der Vergabemindestlohn. Da wollte und will die SPD ja eigentlich immer noch 15 Euro die Stunde bei öffentlichen Aufträgen. Die CDU sagte bisher nein. Wie kann das da in den Verhandlungen möglicherweise ausgehen?
Ja, gute Frage. Ob das sozusagen geopfert wird von der SPD? Das war ja ein zentrales Wahlversprechen der SPD vor der Landtagswahl. Auch Dietmar Woidke hat das immer wieder nach außen gesagt. Das ist ganz wichtig, gute Arbeit. Der Staat muss vorangehen, ne? Mit vernünftigen Löhnen, 15 Euro bei Aufträgen, die ja der Staat, die Kommunen, das Land vergeben. Beim Wachschutz zum Beispiel, bei Bauleistungen, bei der Reinigung von Gebäuden. Mit dem BSW, mit dem bisherigen Koalitionspartner, war man sich da auch einig, hat das auch jetzt gesetzlich auf den Weg gebracht. Das sollte angehoben werden eben auf 15 Euro. Aber Rot Lila ist eben jetzt Geschichte, wie wir wissen. Jetzt geht es um SPD und CDU. CDU hat immer gesagt, 15 Euro geht nicht, zu viel Bürokratie, da müssen wir das noch weiter kontrollieren. Das sind auch zu viele finanzielle Belastungen für die Kommunen. Die müssen das ja auch dann zahlen, logischerweise. Das bedeutet eben mehr Geld aus irgendwelchen Haushalten. Und da reiche doch der allgemeine Mindestlohn völlig aus, sagt die CDU. Den haben wir ja auch von rund 13 Euro. Und vor der Landtagswahl ist natürlich nicht nach der Landtagswahl. Also mal gucken, ob man den jetzt wirklich noch erhöht auf 15 Euro. Aber wir haben auch mal nachgefragt die Woche beim SPD-Fraktionschef Björn Lüttmann nach dem Motto, und wie sieht's aus, Vergabe Mindestlohn? Und der will es natürlich jetzt nicht konkret sagen, hat aber auch nicht gesagt, also das ist eine rote Linie, das muss für uns sein. Das sagt ja auch schon was, ne? Und nächstes Jahr wird ja der allgemeine Mindestlohn auch schon auf 14,60 Euro steigen. Wahrscheinlich überholt sich die Debatte irgendwann selber, je nachdem, wie lange man jetzt über diese 15 Euro noch diskutiert in Brandenburg.
Also man kann jetzt schon sagen, daran dürfte eine künftige Koalition zumindest nicht zerbrechen.
Denke ich nicht.
Eine andere Nachricht platzte dann noch so herein vom Finanzminister Krumbach, der eine Haushaltslücke, sage ich mal, entdeckt hat.
Ja, und was für eine.
Genau, 3 Milliarden Euro jährlich 2027 und 2028. Das ist ja ein Brocken. Da können wir in Berlin ja auch durchaus ein Lied von singen.
Ich wollte gerade sagen, habt ihr nicht auch mal so 3 Milliarden Geschichten?
Genau,
oder
ja.
Also für uns ist das schon eine große Zahl.
Das ist schon so die Größenordnung. Aber was heißt denn das jetzt hier für die Koalition und für die Gespräche?
Ja, das heißt natürlich, dass man eine sehr, sehr kurze Wunschliste wahrscheinlich sich mal aufmacht für die Koalitionsverhandlungen. Der Finanzminister hat das eben mal durchgerechnet. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass er ausgerechnet jetzt damit um die Ecke kommt. Das ist ja auch immer die Frage, warum jetzt, ne, zum Auftakt der Koalitionsverhandlungen? Rein zufällig sagt er übrigens, Geld ist alle. Also macht mal nicht so viele Wünsche, sondern sparen, sparen ist die Ansage. Das war aber auch schon absehbar, ne? Also der Landesrechnungshof hat ja auch schon gesagt, übrigens, das mit dem dauerhaften Schuldenmachen, so läuft es nicht. Das ist jetzt nochmal so eine Warnung. Aber man wird nicht diese 3 Milliarden pro Jahr, also in 2027 und 2028 mit Krediten auf Dauer immer ausgeglichen kriegen. Das heißt, das ist jetzt ein ganz klares Signal, bevor da jetzt möglicherweise auch neue Minister irgendwelche Wunschprojekte reinschreiben in den Koalitionsvertrag. Nee, so läuft's nicht. Und es ist natürlich jetzt auch eine Vorlage für die wahrscheinlich künftige Opposition oder auch außerparlamentarische Opposition zu sagen, wo könnte man denn jetzt Geld sparen? Die AfD ist ja gleich nach vorne geprescht die Woche und hat gesagt, naja, wir könnten ja irgendwelche Nichtregierungsorganisationen einfach mal das Geld streichen oder bei der Migration natürlich. Die Linke wiederum sagt, nee, wir müssen an die Einnahmenseite ran, die ist ja gerade nicht im Landtag, sagt aber, hey, Vermögensteuer, was ist denn damit? Wir müssen einfach mehr Geld einnehmen, dann hätten wir diese Lücken auch nicht. Das geht natürlich jetzt los, diese Debatte, aber am spannendsten ist natürlich, wie sich SPD und CDU dann da verhalten in den Koalitionsverhandlungen und ob das jetzt ein sehr, sehr ambitionsloser Koalitionsvertrag wird, nach dem Motto, wir machen noch das Nötigste weiter, alles andere können wir uns nicht mehr leisten.
Die Verhandlung dürfte das aber nicht verlängern. Weiterhin gilt so bis März, wenn man fertig ist.
Nee, vielleicht ja sogar verkürzen, weil man über manche Sachen gar nicht mehr reden muss, weil die werden eh nicht bezahlt werden dann.
Auch eine Variante, ja, genau.
Ja, einfach kein Geld mehr einstellen und dann haben wir auch nichts zu verteilen.
Lass uns nochmal ganz kurz abseits von CDU und SPD in den Landtag gucken. Da sind ja jetzt auch die drei Ex-BSWler, die ausgetreten sind. Die wollen eine eigene Gruppe aufmachen.
Genau, die würden gerne eine eigene Gruppe aufmachen. Es sind ja zwei in die SPD gewechselt. Die haben sozusagen ihre Gruppe, nämlich die Fraktion. Ja. Und die anderen drei möchten gerne auch irgendwie zusammengehen. Dann haben sie natürlich mehr Rechte als Gruppe, als so als einzelne Abgeordnete. Das geht ja immer. Aber das ist eben laut Fraktionsgesetz im Moment eigentlich nicht möglich. Da ist nämlich dran gedacht, naja, wenn jetzt jede Partei noch irgendwelche Splittergruppen aufmacht, dann wird es ziemlich schwierig im Landtag. Das ist der Hintergrund. Also laut Gesetz können eben Landtagsmitglieder, die derselben Partei angehören, also jetzt in dem Fall fürs BSW gewählt wurden, nicht auch in verschiedenen Fraktionen dann landen. Also das wäre im Moment noch nicht möglich und die drei sagen jetzt, der Landtag soll das möglich machen im Einzelfall, dass man, wenn alle anderen zustimmen, dass man das möglich macht. SPD und CDU können sich das auch grundsätzlich vorstellen, wollen aber erstmal prüfen, ob das juristisch wirklich geht. Nicht, dass man sich da ein Fraktionsgesetz schmiedet, was dann irgendwie vor Gericht scheitert oder so. AfD und BSW sind ja dagegen. Die sagen, nee, also nicht noch eine neue Gruppe hier. Das ist ja sowieso alles illegal, ist deren Linie jetzt. Also sowohl diese Koalition SPD, CDU, das hat ja der Wähler alles gar nicht gewollt. Und schon gar nicht hat er gewollt, dass die BSWler jetzt noch eine eigene Gruppe aufmachen.
Also, es ist viel in Bewegung in Potsdam, landespolitisch. Amelie Ernst war das aus der rbb-Landespolitik-Redaktion. Danke dir.
Bis denn, tschüss.
In Berlin war es dagegen ja geradezu paradiesisch ruhig, kann man sagen. Also ja, es gab auch ein paar Aufregerthemen, zum Beispiel die Meldung aus Charlottenburg-Wilmersdorf, dass der Bezirk aus einem Gymnasium eine integrierte Sekundarschule machen will und dass das vor Ort nicht ganz so gut ankommt. Aber auf der landespolitischen Bühne wurden jetzt keine ganz großen Dramen oder auch Komödien gespielt. Und das eröffnet uns die Chance, vertieft auf eine Recherche zu schauen, die uns hier in der Landespolitikredaktion in den vergangenen Wochen beschäftigt hat. Beziehungsweise ganz konkret meine Kollegin Sabine Müller. Und die ist deswegen jetzt auch hier. Hallo Sabine.
Hallo Thorsten. Und es ist ein Thema, was uns weiter beschäftigen wird, ne?
Also, unbedingt, ja. Es geht um das, was als Fördermittelaffäre in den Medien gelabelt ist. In deren Zentrum steht die Senatskulturverwaltung. Es geht um die Verwendung von 20 Millionen Euro, die eigentlich für ja, Projekte gegen Antisemitismus vorgesehen waren. Sabine, gib uns noch mal ganz kurz Basiswissen. Was müssen wir wissen über diese Affäre, bevor wir dann vertieft einsteigen in die Aktenberge, die du durchwühlt hast?
Ja, genau. Ich glaube, wichtig ist einmal zu wissen, wie es anfing, nämlich im Herbst 2023 nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Da waren auch in Berlin die Politiker und Politikerinnen geschockt und relativ kurzfristig haben dann die Regierungsfraktion CDU und SPD noch Geld in den nächsten Doppelhaushalt eingestellt, also für 24 und 25 und das waren insgesamt 20 Millionen Euro, also 10 Millionen für jedes Jahr und die waren, und ich lese es nochmal ganz akkurat vor, vorgesehen für Projekte gegen Antisemitismus und zur Förderung des interreligiösen Dialogs. Das kam in den Haushalt und dann war auch klar, das sollte bei der Kulturverwaltung angesiedelt sein, angedockt sein. Die soll gucken, dass das Geld anständig ausgegeben wird. Und dann war es aber relativ schnell so, dass es Kritik gab an der Kulturverwaltung. Warum wird das eigentlich alles so langsam ausgegeben? Geht das an die richtigen Projekte? Und so richtig hochgekommen ist es dann tatsächlich im November 2025, Weil da hatte der Tagesspiegel als erstes berichtet, dass die Grünen, die schon viel Kritik geübt hatten, wir hatten auch immer zwischendurch mit denen gesprochen, die hatten Akteneinsicht genommen und kamen dann vor allem drauf, dass es da im Jahr 2025 einen Fördertopf gab. Der wurde da ganz neu aufgelegt. Das Ding hieß für Projekte von besonderer politischer Bedeutung und vor allem dazu gibt es extrem viele Fragen. Was kam da wie rein? Waren das sinnvolle Projekte und so weiter und so fort?
Jetzt hast du schon gesagt, die Vorwürfe, die da dann öffentlich erhoben wurden, die beruhten vor allen Dingen darauf, dass die Grünen im Abgeordnetenhaus, dass die Akteneinsicht genommen hatten und eben dann erzählt haben, was sie dort gelesen haben. Das stellt uns ja als Reporterinnen und Reporter, als Berichterstattende vor eine gewisse Herausforderung, was die Quellenlage angeht.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben da auch lange mit unserem Justiziariat drüber gesprochen, die auch immer sehr deutlich uns gesagt haben, ja, ihr habt es nicht selber gelesen, wussten wir natürlich auch, aber das ist juristisch einfach auch ein Problem, weil natürlich ist jetzt nicht so, als ob wir den Grünen nicht vertrauen, aber die haben natürlich auch eine Auswahl getroffen aus den vielen, vielen Aktenseiten, die es gab. Die haben uns das erzählt, was sie am spannendsten fanden. Von daher musste man da schon immer sagen, ja, alles spannend, haben wir auch darüber berichtet. Aber wir hatten es eben noch nicht selber gesehen und in der Hand gehabt und gelesen.
Und deswegen entstand dann der Entschluss zu sagen, dann beantragen wir doch selber Akteneinsicht. Das ist etwas, das gar nicht journalistisches Privileg oder so ist, dass man sagen kann, wir wollen jetzt mal in Akten der Verwaltung reinsehen, sondern das kann im Prinzip jede und jeder.
Genau, also uns war schnell klar, wir wollen die Akten selber sehen und haben dann Akteneinsicht beantragt bei der Kulturverwaltung nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Und das kann tatsächlich jeder machen, wenn er das Gefühl hat, ich würde aber eigentlich mal ganz gerne wissen, was läuft da eigentlich in den Berliner Behörden und so weiter oder in einer bestimmten Behörde zu einem bestimmten Thema. Also man kann jetzt nicht sagen, wir hätten euren gesamten Schriftverkehr. Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel und ein bisschen unübersichtlich. Aber genau das haben wir gemacht. Wir haben gesagt, wir möchten gerne die Akten haben. Das hat dann ein paar Wochen gedauert. Aber dann haben wir das bekommen, was auch die Grünen einsehen konnten. Mit kleinen Einschränkungen. Bei uns wurden mehr Namen geschwärzt. Also die Abgeordneten hatten ein bisschen mehr Rechte. Wir hätten die auch haben können. Dann hätte aber erstmal an die Leute herangetreten werden müssen, bei allen gefragt werden müssen, ist das okay, wenn eure Namen da ungeschwärzt und so weiter, dann hätte das Ganze noch viel, viel länger gedauert. Deswegen haben wir das so gemacht, wie wir es gemacht haben. Uns ging es jetzt gar nicht darum, die Namen von Leuten aus der Verwaltung zu erfahren oder so irgendwelchen Sachbearbeitern, aber die politischen Namen, das war natürlich spannend, aber durch das, was wir von den Grünen wussten und durch das, was man manchmal aus den Akten noch so ein bisschen sich rausquetschen kann, haben wir aber, glaube ich, schon eine ziemlich gute Sicht darauf, wer da eigentlich gemeint war.
Irgendwann bekamst du dann die Akten digital geliefert, kann man sagen. Und das war jetzt, ja, das war eine ordentliche Lieferung.
Das war eine ordentliche Lieferung. Also ich habe es tatsächlich mal ungefähr durchgezählt. Es waren mehr als 15.000 Seiten. Also es war wirklich ein Riesending. Und dann sitzt man erstmal davor und fragt sich halt, okay, wo fange ich jetzt an? Wie fange ich jetzt an? Es war gar nicht so leicht, aber letztlich dann doch, weil man guckt sich halt an, okay, was ist überhaupt drin? Wie sind die Unterordner gelabelt? Also 24, 25, klar die Jahre, aber was ist dann drin? Dann klickt man mal kurz rein und stellt fest, okay, hier sind, keine Ahnung, viele Dokumente drin, die vielleicht an den Hauptausschuss im Abgeordnetenhaus gegangen sind, mit ganz, ganz vielen Zahlen. Auch spannend, aber wonach ich vor allem gesucht habe, war die Kommunikation innerhalb der Kulturverwaltung. Oder auch vielleicht mit Leuten außerhalb der Kulturverwaltung. Was sagt mir das? Wie wurde da diskutiert? Und da sieht man dann relativ schnell, ah, okay, da gibt es einen Ordner, der heißt 3,4 Millionen. Das war das Budget, was für diesen neuen Fördertopf, den ich vorhin erwähnt hatte, Projekte von besonderer politischer Bedeutung vorgesehen war. Ah, da sollte ich auf jeden Fall reingucken. Oder da heißt ein Ordner Senbüro, also Büro des Senators bzw. der Senatoren, sollte man vielleicht auch reingucken, weil das war halt auch besonders spannend zu gucken, wie wurde da über bestimmte Dinge geredet, wie wurden Entscheidungen getroffen.
Und jetzt haben wir auch am Anfang der Folge schon gehört, Daniel Wesener, der gesagt hat, es geht hier auch vor allen Dingen um den Vorwurf, dass CDU-Abgeordnete Einfluss genommen haben auf die Vergabe von Fördermitteln. So war ja auch das, was die Grünen quasi kommuniziert hatten nach ihrer Aktenlage. Hast du das so bestätigt gefunden dann in der Form? Also war das schon sozusagen ein guter Überblick, den die Grünen da auch gegeben hatten? Oder war es dann eben doch aus einer bestimmten Interessenlage heraus veröffentlicht?
Also ich würde sagen, die Grünen haben schon ziemlich penibel gearbeitet und haben die wichtigsten Punkte da auch rausgefunden. Bevor ich auf die CDU komme, vielleicht einen Schritt zurück. Was ich schon relativ krass fand, ist, dass die Senatskulturverwaltung, nach dem, was ich gelesen habe in den Akten, von Anfang an nicht wirklich vorhatte, diese 20 Millionen genau so auszugeben, wie die Fraktionen von CDU und SPD das gesagt hatten. Nämlich genau für diesen Kampf gegen Antisemitismus und zur Förderung des interreligiösen Dialogs. Weil da wurde ziemlich klar, was die jetzige Senatorin Sarah Whittle-Wilson vor kurzem in einem Interview gesagt hat. Nämlich, wir hatten bei uns keine Expertise für den Kampf gegen Antisemitismus. Das Geld war in unserem Ressort falsch zugewiesen. Und das, finde ich, merkt man auch, weil es wird von Anfang an darüber geredet, ja, es soll auch um Kampf gegen Antisemitismus gehen, aber eigentlich wollen wir das Ding Demokratieförderung nennen. Und deswegen gab es halt auch im Jahr 2024 wirklich große Unzufriedenheit damit, wie diese Kulturverwaltung mit dem Geld umgegangen ist. Es wurde auch nicht ganz ausgegeben. Es kam so langsam alles ins Rollen. Und deswegen, und da kommen wir dann zu den CDU-Leuten, die sich auch beschwert hatten, hat halt die CDU, und das zeigen die Akten, sehr klar gemacht, 2025 muss das anders laufen. Und deswegen gab es Ende Februar ein Treffen des damaligen Kultursenators Giorgialo mit dem Fraktionschef der CDU im Abgeordnetenhaus Dirk Stettner und dem haushaltspolitischen Sprecher Christian Goyni. Und da, so hat der Senator das später selbst geschrieben, wurde halt unter anderem darüber gesprochen, dass man einen neuen Fördertopf machen will, eben für diese Projekte von besonderer politischer Bedeutung. Und wenn man sich die Akten hinterher anguckt, ist völlig klar, da hat die CDU Projekte reingegeben, die ihr besonders wichtig waren, wo sie meinten, die sind vielleicht vorher nicht richtig zum Zug gekommen, aber die sollten jetzt gefördert werden. Und ja, da wird Einfluss genommen. Die Frage ist halt immer, die CDU sagt, naja, aber wir haben ja nicht die Entscheidung getroffen, wir haben nur gesagt, was wir gut fänden. Man kann das aber, glaube ich, so lesen, auch wie die Grünen, dass man sagt, die CDU war so eng eingebunden in alle Entscheidungen und es wurde durchaus Druck ausgeübt mit E-Mails nach dem Motto, warum ist denn das noch nicht entschieden? Und die CDU hat unter anderem auch Projekten gesagt, ja, eigentlich ist es so, dass man auch 10% Eigenanteil mitbringen muss, wenn man so eine Förderung bekommt, aber das kann euch erlassen werden. Also die CDU, vor allem Christian Goyni, der haushaltspolitische Sprecher, hat seine Finger schon relativ tief in dieser Vergabe drin gehabt.
Und damit erklärt sich dann auch, dass zwar Whittle-Wilson sich hinstellt und sagt, das Geld ist uns eigentlich falsch zugewiesen worden, dass es sich aber jetzt nicht um einen Fehler handelt, der da passiert ist, sondern das war schon etwas sehr Bewusstes. Der CDU war das schon wichtig, dass diese Fördermittelvergabe in eine Verwaltung kommt, die CDU geführt ist.
Ja, total, weil dazu muss man wissen, dieses Geld, was dann eben im Herbst 2023 noch kurzfristig in den Haushalt eingestellt wurde, das stammte aus, man nennt das Fraktionsticket. Also die CDU und die SPD, die Regierungsfraktionen, die haben immer sozusagen noch ein bisschen eigenes Spielgeld jenseits des normalen Haushalts, wo sie einfach sagen können, diese Projekte sind uns besonders wichtig, die wollen wir mit diesem Geld noch in den Haushalt reinbringen. Und weil diese 20 Millionen für 2024 und 2025 eben aus dem Fraktionsticket der CDU kamen, war ganz klar, das soll in eine CDU-geführte Verwaltung. Man hätte auch sagen können, die Verwaltung, die gerne abgekürzt wird mit Synergiva, also die für Arbeit zuständig ist, für Soziales, aber auch für Antidiskriminierung und solche Geschichten, die hätte wahrscheinlich mehr Expertise gehabt. Aber das ist eine SPD-geführte Verwaltung und da sollte das Geld partout nicht hin.
Also das heißt, man muss sich das sehr praktisch so vorstellen, dass die CDU, du hast es gesagt, wurde dann vorstellig, Stettner, der Fraktionschef, Christian Goyni, der Haushaltspolitiker beim Senator und hat dann quasi, ja, kann man davon sprechen, so versucht durchzuregieren und der Regierung zu sagen, was sie zu tun und zu lassen hat?
Durchzuregieren ist vielleicht ein bisschen viel, aber also vor allem Christian Goyni war sehr dahinterher, dass diese Projekte auch wirklich durchgehen. Das hat alles gedauert. Also der Senator war auch nicht zufrieden. Der hat zwischendrin auch mal kurz seinen dafür zuständigen Staatssekretär von dem Thema abgezogen, weil er gesagt hat, da tut sich ja überhaupt nichts. Aber das Problem war, zumindest stellt es sich laut Aktenlage so dar, dass diese Projekte teilweise Förderanträge eingereicht haben, oder fast alle, die lange unvollständig waren. Also Wochen nachdem das eingereicht wurde, hieß es von der Fachebene, keiner dieser Anträge ist vollständig. Wir können die so noch nicht bearbeiten. Es wurden teilweise Anträge eingereicht, wo relativ zentrale Dinge fehlten. Also da sagt die Fachebene, da steht einfach drin, dieses eine Projekt braucht 200.000 Euro für Reisekosten. Aber da wird überhaupt nicht aufgelistet, warum die das Geld brauchen. Aber sowas brauchen wir normalerweise. Was aber der Kultursenator Giorgialo gemacht hatte, der hat relativ deutlich gesagt, diese Projekte, die eben auf dieser Liste von Projekten mit besonderer politischer Bedeutung standen, die sollen inhaltlich gar nicht wirklich geprüft werden, sondern nur rein technisch, weil klar war, wir haben die Expertise nicht, wir haben das Personal nicht. Also es sollte nur geguckt werden, sind die Unterlagen vollständig. Und selbst das gestaltete sich total schwierig, weil manche Projekte da einfach nicht ordentlich geliefert haben. Und wie gesagt, deswegen hat sich das alles verzögert und damit war die CDU, also sprich vor allem Christian Goyni, das kann man aus den Akten rauslesen, nicht glücklich.
Kam den CDU-Abgeordneten da auch zu Pass, dass an der Spitze der Kulturverwaltung ein Senator stand, der jetzt über Kulturerfahrung in einem bestimmten Bereich des Popkulturellen verfügte, aber im Grunde gar keine politische Expertise mitbrachte, wie das politische Geschäft läuft, um da auch ein bisschen Standing zu haben?
Ja, ich glaube, das hatte schon was damit zu tun. Andererseits, wenn man sieht, dass Joe Cialos Nachfolgerin Sarah Wilson eigentlich genau da weitergemacht hat, wo er aufgehört hat, finde ich, kann man das nicht allein auf die Unerfahrenheit von Joe Cialo schieben. Das war einfach eine bewusste Entscheidung, es genau so zu machen, auch wenn aus der Fachebene deutlich der Hinweis kam, naja, also auch mit der Haushaltsordnung, wenn man das inhaltlich gar nicht prüft, problematisch und das könne man ja eigentlich nur machen und das ist auch, glaube ich, ein zentraler Satz, den wir noch oft hören werden, wenn die Hausleitung, sprich der Senator bzw. später die Senatorin, die volle zuwendungsrechtliche Verantwortung übernimmt, einschließlich der Haftung im Schadensfall. Also es wurde relativ klar gesagt, die Verantwortung für das, was wir da machen, das kann nicht die Fachebene übernehmen. Da muss die Hausleitung ganz konkret sagen, ja, so wollen wir das haben. Das findet sich auch zwischendrin mal, dass Frau Wilson schreibt, aus politischen Gründen ist es so gewollt, wegen der politischen Wichtigkeit ist es so gewollt. Und ich meine, so kam es auch und man muss sich das mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Also bei diesen Projekten von besonderer politischer Bedeutung, die eben nicht durch eine Fachjury ging, da heißt es dann in den sogenannten Zuwendungsbescheiden, also mit denen dann das Geld zugesagt wurde, heißt es, es sei keine inhaltliche, sondern nur formale Prüfung erfolgt. Daher kann die Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung nicht beurteilt werden. Also nach dem Motto, ob dieses Projekt wirklich gefördert werden sollte, ob das so okay war, können wir eigentlich nicht sagen.
Was denjenigen, die das Geld bekommen haben, aber ja relativ egal sein kann. Die konnten sich freuen, dass sie begünstigt wurden.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und ich will jetzt auch überhaupt nicht sagen, dass da nur schlechte Projekte in dieser Liste drin waren. Da sind wir gerade noch dabei, uns das auch genauer anzugucken. Es gibt aber schon ein paar Projekte, wo man sich fragen muss, was haben die genau gemacht mit dem Geld? War das jetzt wirklich konzentriert auf den Kampf gegen Antisemitismus? Es gab auch ein paar Projekte, wo die Fachebene gesagt hat, da haben wir jetzt das Gefühl, der will eigentlich nur seinen laufenden Betrieb mit diesem Geld finanzieren, ob das jetzt wirklich konkret was für den Kampf gegen Antisemitismus tut. Also da gab es einfach wahnsinnig viele Bedenken auf der Fachebene, über die sich die Hausleitung aber hinweggesetzt hat. Also die jetzige Senatorin Sarah Wilson hat zum Beispiel bei einem Projekt dann gesagt, naja, diese Bedenken der Fachebene, das sei halt lediglich eine Einschätzung und keine faktenbasierte Schlussfolgerung.
Und gleichzeitig gab es aber auch die Meldung zum Beispiel in der Tat, dass da Projekte gefördert wurden, wo von CDU-Abgeordneten enge Vertraute auch mit das Sagen haben sollen. Also wo das klassische Stereotyp von, ja, das verfilzte Berlin, da schiebt man sich gegenseitiges Geld zu, bedient wurde.
Das ist tatsächlich so, also vor allem bei einem Projekt, wo man sich das fragt, weil da tatsächlich enge Beziehungen über den Ortsverband der CDU bestehen. Da bin ich auch wirklich mal gespannt im Untersuchungsausschuss, was da noch rauskommt. Die Betroffenen sagen, das hatte überhaupt jetzt nichts mit diesen Verbindungen zu tun, dass wir es gemacht haben. Es war einfach ein gutes Projekt, deswegen habe ich das fördern wollen, deswegen fand ich das gut, dass das Fördergeld bekam. Mal sehen, was da noch rauskommt.
Bevor wir über den Untersuchungsausschuss reden, die CDU hat sich ja immer damit auch verteidigt, dass sie gesagt hat, ja, na, die SPD hat ja genauso ihre Wünsche angemeldet für diesen Fördertopf. Was hast du dazu in den Akten gefunden?
Es sind tatsächlich in diesem Topf von politischer Bedeutung auch SPD-Projekte gelandet. Wir sehen in den Akten, dass es kurz nachdem sich die beiden CDUler mit dem Senator Joe Cialo getroffen hatten, dass es eine Mail gibt von dem SPD-Abgeordneten Reinhard Naumann, der auch drei Wünsche anmeldet. Er spricht nicht von dieser Liste, sondern er spricht davon, die sollen in den Aktionsfonds. Also das ist eigentlich das, was von der Fachjury entschieden wird, mit inhaltlicher Prüfung und so weiter. Darauf zieht sich die SPD auch zurück, sagt, naja, das ist ein normales parlamentarisches Vorgehen. Ich glaube, da muss man auch nochmal drauf gucken, weil in dieser E-Mail ist halt auch davon die Rede, ja, also die sollen aufgenommen werden, die Projekte, und eine entsprechende Bewilligung der Mittel. Also bitte gebt denen auch Fördergeld, aber ich meine, also das ging an den Staatssekretär in der Kulturverwaltung und der entschied eben nicht über diese Projekte. Also da muss man, glaube ich, auch noch mal ein bisschen nachfragen. Und für die Leute, die diese E-Mail bekamen in der Kulturverwaltung, war völlig klar, das sind Projekte, die sollen mit auf diese Liste der Projekte mit besonderer politischer Bedeutung. Da sind sie dann auch gelandet. Also von daher, ich weiß nicht, ob die SPD ganz so damit rauskommt zu sagen, wir hatten damit eigentlich gar nichts zu tun.
Auch das wird sicherlich Futter werden für den Untersuchungsausschuss. Du hast das gerade gesagt, der Untersuchungsausschuss, der jetzt eingesetzt wurde und demnächst dann seine Arbeit aufnehmen wird. Das ist ja ein Gremium, muss man immer sagen. Das hat ja so Gerichtsatmosphäre, wenn man in Untersuchungsausschüssen sitzt.
Man wird geladen, genau.
Genau, es ist ein Ausschuss auch mit besonderen Rechten. Das heißt, auch Leute, die dort geladen werden, können nicht einfach nur sagen, ich habe keine Lust zu kommen. Die sind dann auch verpflichtet oder können auch mit Bußgeldern belegt werden, wenn sie das nicht tun. Welche Erwartungen hast du denn an diesen Untersuchungsausschuss?
Also ich glaube, die grundsätzlichen Fakten zu dieser ganzen Angelegenheit kennen wir mittlerweile. Aber ich bin sehr gespannt auf die Einschätzung der Mitglieder des Ausschusses oder vielleicht auch der Experten, die noch hören werden. Die Zeuginnen-Zeugenliste steht noch nicht fest, weil die Grünen sagen ja sehr deutlich, dass sie den Verdacht haben, dass es hier um groß angelegten Förderbetrug geht. Und dazu kenne ich mich zu wenig in der Tiefe der Landeshaushaltsordnung und so weiter aus, um das sagen zu können. Also war das wirklich Förderbetrug oder hat das Ganze zwar ein Geschmäckle, aber irgendwie nach geltenden Gesetzen und auch nach den geltenden Ausnahmen konnte man das durchaus so machen. Da bin ich sehr gespannt drauf und ich bin sehr gespannt drauf, wie das mit der jetzigen Senatorin Sarah Wedel-Wilson sein wird. Weil die hat sich ja, nachdem das bekannt wurde, das Ganze im November ins Parlament gestellt und hat gesagt, also ich will aufklären, ich stehe für Transparenz und so weiter. Da war mein Eindruck, man will das Ganze komplett beim vorherigen Senator Joe Ciallo, der irgendwie frustriert zurückgetreten war, weil er das Gefühl hatte, er hat eigentlich gar nicht genug Geld für die Kultur in Berlin. Also mein Gefühl war, man wollte das alles bei Joe Ciallo abladen. Aber die Akten zeigen eben, zumindest nach meiner Einschätzung, was ich gelesen habe, dass sie das genauso mitgetragen hat. Also ob die CDU mit dieser Strategie durchkommt, einfach nur zu sagen, naja, das war der Ciallo, oder einfach nur zu sagen, auch gar nichts schiefgelaufen, so macht man das halt, da bin ich mir nicht sicher.
Also, das werden spannende Monate für uns und für dich im ganz Besonderen, die du die Sitzungen dann verfolgen wirst.
Bestimmt, es wird ja nicht so lang dauern. Also, sie haben 11 Sitzungen insgesamt angesetzt. Sie wollen vor der Sommerpause fertig sein, also zumindest wird es komprimiert sein.
Wir werden schauen und sind gespannt auf alle weitere Berichterstattung. Sabine Müller war das aus unserer RBB-Landespolitik-Redaktion hier in Berlin. Danke dir für deine Einblicke.
Sehr gerne.
Und das war die Spreepolitik für diese Woche. Wenn Sie bis zur nächsten Ausgabe nächste Woche noch was anderes hören wollen und sich sagen, ja, Berlin ist mir nicht genug, dann empfehle ich Ihnen den ARD-Podcast Stadt, Land, Mensch, die Deutschland-Reportage. Alle Inforadios der ARD haben sich da zusammengetan und bringen jede Woche eine Geschichte oder Reportage raus. Und die Reporterinnen und Reporter sind vor Ort in A wie Aschaffenburg, über B wie Berlin und Brandenburg bis Z wie Zwickau. Und es gibt Geschichten, Reportagen und Erlebtes aus ganz Deutschland. Wo Probleme auftauchen, da sucht der Podcast nach Lösungen. Und jeden Mittwoch gibt es eine neue Geschichte. Stadt, Land, Mensch. Zu hören zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und da gibt es auch uns, die Spreepolitik. Schön, dass Sie diesmal dabei waren. Danke dafür, sagt Thorsten Gabriel.